Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute.
Moin und herzlich willkommen. Heute gibt es viel Informatives rund um ein medizinisches Fachgebiet innerhalb der inneren Medizin. Es geht um die Gastroenterologie. Die befasst sich mit der Diagnostik, Behandlung und Prävention von Erkrankungen des Verdauungstraktes. Hier wird beispielsweise auch den Ursachen für Bauchschmerzen auf den Grund gegangen. Das klingt nach einem großen Fachgebiet, Polychronis Kalpinis. Er ist der Chefarzt der Gastroenterologie hier im St. Marien-Hospital.
Ja, die Gastroenterologie, wie Sie schon gesagt haben, ist ein relativ großes Fach, aber beherbergt hauptsächlich die Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes und natürlich auch der Leber, Gallenwege, Pankreas, alles, was im Bereich des Abdomens bzw. Bauches vorhanden ist.
Mhm. Herr Bascharavi, welche Krankheitsbilder sind das, die hier auftauchen?
Wir bekommen ja die Patienten aus verschiedenen Wegen. Die Patienten, die kein Notfall sind, bekommen wieder zu einer endoskopischen Untersuchung oder kommen ja in die Sprechstunde. Da unterscheiden Sie ungefähr, was wir mit den Patienten machen. Bei der endoskopischen Untersuchung dann die Patienten vorbereiten, dass sie entweder Magen- oder Darmspiegelung bekommen oder beides. Da hat der Hausarzt schon einen Verdacht, zum Beispiel bei einem Magenschmerzen, da der Patient ein Geschwür haben kann. Oder wenn der Hausarzt schon andere Untersuchungen gemacht hat und möchte weiter abklären oder hat keine weitere verführende Diagnostik gefunden, dann machen wir weiter in unsere Sprechstunde, dann kommen wir zum Beispiel mit dem Ultraschall nach und dann untersuchen den Patienten noch und dann reden wir mit dem Patienten ausführlich über die Symptome und wie es das alles verlaufen hat und was bis jetzt gemacht ist und dann werden wir das ergänzen.
Nada Mascharavi, den wir gerade hören konnten, ist Facharzt in der inneren Medizin, spezialisiert auch im Bereich der Gastroenterologie. Seit 2021 zählt er zur Ärzteschaft des St. Marien-Hospitals. Nada Mascharavi sprach gerade die Magen- und die Darmspiegelung an. Zwei Untersuchungsmethoden, die auch in der Krebsvorsorge angewandt werden. Welchen Raum nimmt überhaupt die Krebsvorsorgeuntersuchung in der Gastroenterologie ein, Polychronis Kalpinis?
Im ambulanten Bereich spielt die Prävention natürlich eine sehr große Rolle, sowohl für Frauen als auch für Männer. Es gibt bestimmte Leitlinien, die besagen, dass Frauen ab dem 50. Lebensjahr zur Präventionsuntersuchung, Vorsorgekoloskopie, erscheinen sollten. Sie werden auch diesbezüglich von den Krankenkassen angeschrieben und dementsprechend auch aufmerksam gemacht. Dann stellen Sie sich hier vor. Bei den Männern war das bis vor einigen Jahren ab dem 55. Lebensjahr, hat sich aber auch mittlerweile geändert. 50. Lebensjahr ist mittlerweile der Point of No Return sozusagen. Auch bei den Männern werden die Krankenkassen aktiv und schreiben sie an, dass sie momentan Vorsorgeuntersuchungen anzustehen haben. Die Vorsorgekoloskopien spielen einen sehr großen Aspekt darüber, ob ein Kolonkarzinom, sprich Darmkrebs, frühzeitig erkannt werden kann und dementsprechend auch frühzeitig behandelt werden kann. Hauptsächlich geht es um Polypen, die dann bösartig mutieren und dann zu Krebs werden. Es kommt natürlich vor, dass wir auch bösartige Polypen finden bei den Vorsorgeuntersuchungen, aber hauptsächlich finden wir erst schon vorhandene bösartige Tumoren. Ja? Und meistens ist das so, dass die Leute, die so eine Diagnose haben, auch relativ spät zur Vorsorgeuntersuchung gekommen sind.
Merken die das vorher?
Das ist immer verschieden. Wenn jemand einen Tumor hat, einen bösartigen Krebs sozusagen, hängt das immer davon ab, in welchem Bereich er sich befindet und ob er schon weit fortgeschritten ist, sozusagen stenosiert. Wenn das der Fall sein sollte, dann merken Sie das in dem Sinne, dass Sie Bauchschmerzen haben, aufgebläht sind, weil der Stuhl einfach nicht weiter kann und via naturalis ausgeschieden wird. Und dann kommen wir halt, weil es halt so ist, dass sie an Verstopfung angeblich leiden, ins Spiel und untersuchen und finden diesen Tumor, der schon stenosiert ist. Und dann haben wir auch den Grund, warum sie Bauchschmerzen, obstipiert, verstopft sind.
Mhm. Ja. Was können Sie dann tun?
Das hängt dann auch immer davon ab, in welchem Stadium sich der Tumor befindet.
Also in dem zum Beispiel von Ihnen gerade beschriebenen.
Bei einem stenosierenden Karzinom hängt es davon ab, ob es sich im Enddarm befindet, im sogenannten Rektum, oder im weiteren Kolon, sprich Dickdarm. Im Bereich des Rektums, also Enddarmes, gibt es bestimmte Leitlinien, die besagen, dass man hauptsächlich erstmal eine Chemotherapie und Bestrahlung durchführt, unter der Voraussetzung, dass es nicht metastasiert ist, also Tochtergeschwülste gebildet hat, damit es kleiner wird und dann operativ versorgt wird. Es hängt, wie gesagt, immer davon aus, wie hoch der Grad der Verengung ist. Wenn es ziemlich verengt ist, dann muss man relativ schnell handeln, sonst gibt es die Gefahr des Darmverschlusses. Und es gibt wirklich nichts Unangenehmeres, als dass ein Mensch mit Verlaub den eigenen Kot erbricht. Denn das ist die Schlussfolgerung dann davon.
Können Sie hier entsprechend operativ auch sofort eingreifen?
Ja, unsere Kollegen der Viszeralchirurgie sind diesbezüglich sehr pfiffig und Herr Weise hat ein sehr gutes Team, das alles bewältigen kann, was diesen Bereich angeht.
Obgleich die Krankenversicherungen allen über 50-Jährigen den dringenden Rat geben, die von der Kasse getragenen Kosten einer Darmkrebsvorsorgeuntersuchung anzunehmen, nutzen die Möglichkeit der Koloskopie, also der Darmspiegelung, derzeit gerade einmal 2-2,5% der anspruchsberechtigten Versicherten. Insbesondere wir Männer tun uns mehrheitlich damit schwer. Silvia Henken, die Leiterin der Endoskopie, machte auch bereits diese Erfahrung.
Also es ist tatsächlich so, privat haben wir dieses auch oft als Thema. Und einer sagte, ein Mann, also ein Bekannter sagte mal, naja, Vorsorge bedeutet ja, warum dann vorher sich Sorgen machen. Ne? Ich kann dann ja gehen, wenn es erst soweit ist. Naja, man kann das diskutieren, aber es zeigt doch wirklich immer, dass gerade wenn Polypen da sind und die im Guten abgetragen werden können, das beinhaltet, dass es richtig ist, dass diese Vorsorge auch sowohl für Männer als auch für Frauen ab einem bestimmten Alter halt da sind. Und der Eingriff ist ja ein relativ kleiner, wenn man überlegt, was daraus entstehen kann.
Sie sagten, es ist relativ simpel, zunächst einmal auch was die Untersuchung angeht. Mhm. Auf was muss ich mich denn da als Patient einstellen?
Also viele Patienten haben Angst vor diesen Untersuchungen per se. Man muss sich ja vorbereiten, damit der Darm auch schön sauber ist. Die Patienten haben da ein Medikament zu trinken, was dann abführend halt auch wirkt. Und je sauberer der Darm ist, desto besser kann natürlich auch gesehen werden, Polypen oder ja der Weg praktisch durch die ganze Untersuchung. Mhm. Da ist es natürlich so, je sauberer der Darm ist, desto besser kann man sehen. Und je einfacher ist die Untersuchung dann auch, das erleichtert vieles. Das ist für viele ein großes Problem, dieses Mittel zu trinken.
Wieso, wonach schmeckt das?
Es gibt unterschiedliche Geschmacksrichtungen, Orange, Zitrone, wobei letztendlich...
Das kann ich mir aussuchen?
Das kann man sich tatsächlich aussuchen, wobei letztendlich ist dieser ölige Geschmack halt immer wieder da. Und es gibt Menschen, die können das wirklich gar nicht trinken. Da haben wir dann auch ein anderes Medikament, wobei man sagen muss, dass es nicht so gut wirkt und der Darm dann halt nicht so sauber ist.
Also ich muss jetzt ganz klar sagen, egal was für eine Geschmacksrichtung es ist, man muss bei der Wahrheit bleiben, es schmeckt ziemlich bescheiden. Ob mit Zitrus oder Apfel oder was für auch immer einen anderen Geschmack, es ist ziemlich bescheiden. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, diesen sauren Apfel muss man einfach schlucken.
Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Genau.
Wie viel denn davon?
Das, was wir jetzt momentan benutzen, ist das Moviprep, wo wir 2 Liter dieses Gemisches sozusagen auflösen und dem Patienten zu trinken geben. Dazu muss man aber auch ganz klar sagen, dass das nicht ausreichend ist. Und auch in den Aufklärungsbögen steht explizit darin, dass man auch mehr Flüssigkeit im Sinne von Wasser, Tee, dazu ergänzen soll, auch mindestens 2 Liter. Passiert nicht immer.
Ja, das glaube ich. Also viele haben ja schon Probleme, 2 Liter am Tag zu trinken. Und wenn es sogar um 4 Liter geht, ich bekomme von Ihnen das, was ich trinken muss, vorher mit nach Hause.
Genau.
Sind das so wie so Wasserflaschen, so 2-Liter-Pullen?
Nein, das sind so Beutel, die muss man jeweils auflösen in 1 Liter Wasser und dann...
Kann ich das wenigstens mit Sprudelwasser auflösen?
Also es gibt da schon ein paar Tricks. Man kann Sprudelwasser nehmen, man kann Multivitamintabletten, alles was so hell ist, Kamillentee, so solche Sachen kann man dann nachtrinken oder halt auch damit reinmischen.
Kann ich das auch parallel trinken?
Ja.
Indem ich also mir ein Glas jetzt dahinstelle und ein Glas Wasser daneben?
Das geht. Mhm.
Ich darf natürlich wahrscheinlich nichts essen parallel.
Ab einer gewissen Uhrzeit, wenn ich mich recht entsinne, 15, 16 Uhr, einen Tag vor der Untersuchung, sollte die Nahrungsaufnahme eingestellt werden. Davor sogar einige Tage auch auf bestimmte Nahrungsmittel verzichtet werden, die zum Beispiel Körner beinhalten, Tomaten, Gurken und sowas. Ja.
Erdbeeren sind auch schon zu viel dann?
Ich mag keine Erdbeeren, okay. Deswegen weiß ich nicht, ob die Körner beinhalten.
Alles klar.
Meine Damen und Herren, können Sie helfen?
Erdbeeren. Ist der Chefarzt, mag keine Erdbeeren. Aber Sarah, wie sagen Sie?
Ja, die sind ja ganz kleine Körnchen in den Erdbeeren. Aber ich glaube, die sind ja nicht das Hauptproblem. Aber häufig, dass die Körnchen, wie zum Beispiel im Brötchen, das ist ja ein Hauptproblem, weil wir finden immer bei der Darmspiegelung etwas Flüssigkeit, was wir auch mit unserem Gerät wieder absaugen können. Aber wenn die Körner da sind, dann können sie auch das Gerät verstopfen und dann müssen wir das Gerät erstmal frei machen und das dauert ja bei der Untersuchung.
Im Grunde genommen muss man sagen, dass die Patienten sich daran halten sollten, richtig sauber zu werden. Denn wenn das nicht der Fall ist, gefährden sie sich selber. Und wir als Ärzte haben dann keine guten Untersuchungsbedingungen, dementsprechend erhöhte Perforationsgefahr. Und man neigt dazu, manchmal als Arzt zu sagen, bevor ich der alten Dame, die 85 ist oder 80, ja, diese Tortur mit der Vorbereitung wieder über sich ergehen zu lassen, versuche ich doch mein Ziel zu erreichen und zum größten Teil zu sagen, dass da nichts ist. Ja, anstatt dass ich die wieder trinken lasse. Das sollte natürlich nicht sein, aber manchmal passiert das im Sinne des Patienten. Deswegen ist das unbedingt wichtig, mehr als wichtig, dass die Patienten sich daran halten, an diese Vorbereitungsmaßnahmen, dass man gute Untersuchungsbedingungen hat und dementsprechend auch eine adäquate Aussage tätigen kann.
Für die Patienten, die Angst haben, zur Darmspiegelung zu kommen, ist es nicht, dass es keine andere Alternative gibt. Es ist zwar ja diese Stuhluntersuchung, da machen auch viele Hausärzte und Frauenärzte machen das, dass man auf so mikroskopisches Blut untersuchen kann. Und wenn das über bestimmte Grenze übersteigt, dann muss man die Untersuchung machen.
Es gibt noch eine Alternative, die sich wahrscheinlich hier auf dem Land noch nicht so etabliert hat. Wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass nur größere Krankenhäuser das auch durchführen können. Das ist die sogenannte virtuelle Koloskopie. Virtuelle Koloskopie wird im Sinne von einem MRT, wenn ich mich nicht irre, durchgeführt und hat aber einen Nachteil. Der Nachteil ist, wenn man da was findet, muss man trotzdem ran. Der einzige positive Effekt ist, wenn man nichts findet, hat sich die Sache erledigt. Ja, da muss man keine Darmspiegelung machen. Aber wie gesagt, wenn man nur irgendetwas findet oder sieht, dann muss trotzdem die Koloskopie stattfinden. Das ist halt der Nachteil.
Frau Henken, wenn Sie mit dabei sind, wie kann ich mir denn das vorstellen? Sie können ja jetzt allen Patienten Mut machen und sagen, Frau Henken, erstens, es dauert nicht Ewigkeiten, diese Untersuchung. Ja? Zweitens, muss ich mir da eine Vollnarkose gefallen lassen oder werde ich nur so ein bisschen benebelt sein und kann auch Dinge noch mitbekommen?
Also bei uns ist es tatsächlich so, die Patienten werden aufgenommen über das Sekretariat, dann erfolgt über uns so ein Pflegegespräch und dann das Abschluss- oder das Aufklärungsgespräch über die Ärzte. Und in diesem Pflegegespräch kann man die Patienten schon gut abholen. Da kann man denen die Angst nehmen, man kann die Untersuchung vorher mit denen besprechen. Die können sich überlegen, möchte ich was zum Schlafen haben oder ich möchte das auch sehen. Dann können sie ja mitschauen praktisch. Das macht schon dieser Bezug zueinander. Das nimmt oftmals schon die Angst, dass sie wissen, das eine, die kann ich fragen und fühlen sich dann auch oft schon abgeholt.
Ja. Wie lange dauert das denn?
Das ist immer abhängig davon, was gefunden wird. Wir sagen so standardmäßig die Darmspiegelung so eine Viertelstunde. Aber wenn was gefunden wird und viele Polypen abgetragen werden müssen, dann kann das auch eine Dreiviertelstunde dauern. Da gibt es so gar kein Maß. Wenn jetzt ein großer Polyp oder ein CA gefunden wird, dann dauert es halt noch ein bisschen länger. Dann kommen ja auch, weil wir ein kleines Krankenhaus sind, oftmals dann die Chirurgen schon dazu, gucken sich das an. Mensch, was können wir da machen? Ist das operativ sinnvoll jetzt oder wie machen wir es am besten? Das sind natürlich auch die Vorteile vom kleinen Haus, muss ich sagen.
Wie Frau Henkel schon gesagt hat, hängt das natürlich vom Befund ab. Ja? Wenn ein größerer Polyp abgetragen wird, dann dauert schon mal eine Untersuchung länger als eine Stunde. Ja, weil mit der Abtragung hat es sich ja nicht getan, sondern was man abträgt, wird ja hauptsächlich durchblutet, also ein großes Gefäß ist darunter und dann fängt es halt an zu bluten. Und was blutet, muss erstmal freigespült werden, damit man es dann auch versorgen kann. Und das geht dann nicht so schnell, also kann schon mal eine Stunde und mehr dauern. Deswegen sollte man im Groben so 2 Stunden einkalkulieren, plus minus, weil aufgrund der Tatsache, wenn so eine Intervention stattfindet, dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass man mehr Sedierungsmittel bekommt und dann auch nach der Untersuchung nicht so nach 20 Minuten wieder aufwacht, sondern etwas länger braucht. Bis man wieder voll klar da ist, dauert das dann auch noch entsprechend mal eine halbe Stunde. Also so circa 2, 2,5 Stunden.
Also man sollte sich nicht unter Zeitdruck setzen.
Nein, das auch. Und ganz wichtig, man sollte immer eine Person mitbringen, der einen abholt. Aufgrund der Tatsache, dass man Sedierungsmittel verabreicht bekommt hat, ist das dann auch dementsprechend so, dass rein gesetzlich, rechtlich gesehen, jeder Patient nicht straßenverkehrstauglich ist. Hört sich jetzt paradox an, aber zur Straße gehört auch der Bürgersteig. Man darf theoretisch nicht mal auf dem Bürgersteig laufen. Deswegen sagen wir, immer von jemandem abholen.
Ist auf jeden Fall das Beste. Wir müssen uns einmal klar machen, etwa 55.000 Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr an Darmkrebs. Die rechtzeitige Erkennung kann die Heilungschancen bei Darmkrebs erheblich verbessern oder diese Erkrankung sogar verhindern. Die Krankenkassen verhalten sich hier ausnahmslos alle gleich. Die Kosten einer solchen Vorsorge werden nämlich übernommen. Frauen und Männer können ab 50 Jahren 2-mal eine Darmspiegelung im Abstand von 10 Jahren durchführen lassen. Alternativ zur Darmspiegelung können Frauen und Männer ab 50 Jahren alle 2 Jahre einen Stuhltest machen. Weiterhin gilt, wer sich 10 Jahre nach der ersten Darmspiegelung gegen eine zweite entscheidet, kann stattdessen Stuhltests machen. Bei auffälligen Stuhltests besteht außerdem immer ein Anspruch auf eine Darmspiegelung zur weiteren Abklärung. Ihre Krankenkasse informiert Sie hierüber gerne im persönlichen Gespräch, genauso auch Ihr Hausarzt. Und für die anschließende Untersuchung steht Ihnen dann das Team um Chefarzt Kalpinis hier im St. Marienhospital in Vreeseute jederzeit zur Verfügung. Jetzt haben wir uns ausführlich über das Thema Darm unterhalten, aber es geht ja auch um den Magen, der bei Ihnen ja letztlich auch eine große Rolle spielt. Mit welchen Erkrankungen werden Sie hier konfrontiert?
Ja, eine der häufigsten Krankheitsbilder, die wir begegnen, ist ja die Reflux-Krankheit. Das ist ja die Säurerückfluss aus dem Magen in die Speiseröhre. Das macht sich bemerkbar bei den Patienten, wenn sie häufig aufstoßen, vor allem auch Sodbrennen. Manche wachen auf morgens mit so einer Heiserkeit oder Trockenhals, sondern auch Geruch im Mund, das sehen wir auch oft. Weil es auch ein Magenschleimhautentzündung bis zu Magengeschwür, das sehen wir auch oft.
Was ist denn die Ursache für diese Refluxkrankheit, Herr Kapines?
Hauptsächlich ist das eine sogenannte Insuffizienz des Schließmuskels vom Übergang von der Speiseröhre in den Magen. Sekundär ist das aber ein sogenannter Zwerchfellbruch, eine sogenannte Hernie. Und somit kommt dieser Magensäurereflux in die Speiseröhre. Man kann das natürlich therapieren, indem man sogenannten Säurehemmer, Protonenpumpeninhibitoren verabreicht. Das hilft eine Zeit lang, aber man therapiert dann letztendlich nur symptomatisch. Und insbesondere vor der Tatsache, dass diese Medikamente auch gewisse Nebenwirkungen haben, hauptsächlich Osteoporose, sollte das auch limitiert verabreicht werden. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man diese Hernie operativ saniert. Das können unsere chirurgischen Kollegen durchführen. Da gibt es bestimmte Operationstechniken. Ich will da nicht vorweggreifen, ich bin ja auch nicht der Fachmann diesbezüglich.
Aber die Information, dass das hier durchaus praktikabel wäre, ja, im St. Marien-Hospital, ist ja ganz wichtige.
Das ist wahr und das trifft auch zu. Mhm. Wir sind hier anerkanntes Antirefluxzentrum. Das macht die Gruppe von Herrn Weiser definitiv mehrmals im Jahr hier.
Wenn es um eine Magenspiegelung geht, sind die Vorbehalte vieler Patienten wahrscheinlich genauso hoch wie bei einer Darmspiegelung. Man muss einen Schlauch, hört man immer wieder, schlucken. Das ist ja nicht ohne, aber da kann man auch helfen, oder?
Ja, die Sorge bei der Magenspiegelung ist nicht so groß wie bei der Darmspiegelung, weil bei der Darmspiegelung ja das Präparat vorher getrunken werden muss. Aber natürlich, der Schlauch muss auch geschluckt werden, also in Anführungsstriche. Aber es gibt da auch Patienten, die sagen, ich möchte das auch ohne Narkose machen, also ohne was zum Schlafen. Und die Untersuchung dauert nicht so lange und dann kann ich danach den Tag noch genießen. Das gibt es tatsächlich auch. Wir haben da auch unterschiedliche Endoskope, muss man sagen, von dem Durchmesser. Wir haben ein nasales Gerät, das wirklich ganz klein ist vom Durchmesser her im Gegensatz zu anderen. Und die Patienten, die nicht zum Schlafen nehmen, da wird die Untersuchung oftmals auch mit diesem nasalen Gerät durchgeführt.
Herzlichen Dank für diese Einblicke. Silvia Hinken, Nada Mascheravi und Polychronis Kalpinis. Wenn Sie als Patient in der Gastroenterologie behandelt werden, liegt dem Haus sehr daran, dass Sie sich hier im St. Marien-Hospital gut aufgehoben fühlen. Ich bin mir sicher, es wird dann auch so sein, denn das Team harmoniert untereinander. Silvia Hinken.
Also dadurch, dass wir jeden Tag zusammenarbeiten, wir stehen ja am Patienten und arbeiten nach den S3-Leitlinien, die unter anderem auch besagen, dass der Arzt untersucht und eine sedierende Kraft da ist und eine Assistenz, sind wir uns natürlich immer sehr verbunden. Man spricht ja auch dann über private Sachen oder über den Tagesablauf und somit wächst man halt auch als Familie irgendwie zusammen.
Mehr Hintergründe zum Thema Gastroenterologie finden Sie auf der Homepage des St. Marienstifts unter marienstift-frieseute.de. Der genaue Link steht aber auch in den Shownotes, der Inhaltsangabe dieser Podcast-Folge von Herzblut und Heilkunst. Damit genug für heute. Wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Ich bin Lars Kurz. Das war der Podcast Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag, Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Frieseute. Jede Woche neu. Am besten gleich kostenlos abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis nächsten Freitag also. Wir hören uns.